Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Wow. Wir haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgesucht.
Das kann man aber locker so sagen, ja. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so heiß ist heute.
Ja. Wir sind in unserem Lieblingscafé, genau am Kanal 33, genau am Nord-Ostsee-Kanal, im Kanal 33. Es ist brütend heiß, aber wir haben die Zähne zusammengebissen und haben gesagt, egal, wir trinken kaltes Bier, auch wenn es erst nachmittags ist. Das schätze ich an dir.
Ja. Ich weiß nicht, ob der Kanal auch unter der Gluthitze leidet. Hier fährt kein Schiff vorbei gerade.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Vielleicht hat er zu wenig Wasser auf. Vielleicht ist so viel schon verdunstet oder so.
Ich weiß nicht. Er sieht eigentlich aus wie immer. Und es gibt ja auch eine Badestelle, ne? Wusstest du das?
Im Nord-Ostsee-Kanal.
Ja, da hinten gibt es eine Badestelle.
Klein Westerland. Ach ja, stimmt.
Klein Westerland
heißt das. Ja, stimmt. Echt?
Ja. Klein Westerland. Ja. Und ich bin da morgens oft mit meinem Hund spazieren. Und dann sind da immer die drei gleichen, etwas älteren Leute, die da morgens sich reintrauen und dann da schwimmen.
Ja.
Und noch ist es ja relativ kalt, weil der Sommer ist ja noch nicht so lange. Und letztes Mal haben die da so rumgeschrien, und weil das so kalt war. Aber die seit Jahren trifft man die da morgens zum Schwimmen. Das ist irgendwie nett. Ja.
Schon wieder reden, müssen wir über Bruce Springsteen reden. Du warst auf Schalke.
Das war
sehr. Wie ist denn die Stimmung da so überhaupt?
Als HSV-Fan kann ich sagen, schlecht. Nein. Das Stadion ist natürlich toll, das kennt man. Es gab ja einen schrecklichen Unfall da während des Konzerts, was viele gar nicht mitbekommen haben. Schalke ist ja bekannt, oder das Stadion ist ja bekannt für diesen Würfel in der Mitte, wo so diese Projektionen drauflaufen. Und von diesem Würfel ist während des Konzerts eine 1,50 Meter lange Stange, eine Stahlstange runtergefallen auf den Innenraum und hat drei Leute verletzt, die dann ins Krankenhaus kamen.
Boah, viel bedankt.
Und wir standen, also ich stand auch im Innenraum diesmal, und wir standen eigentlich auch gar nicht so weit weg von diesem Würfel, der ist ja riesig. Also du stehst ja in jedem Fall in der Nähe des Würfels, wenn du im Mittelfeld stehst irgendwo. Und wir haben davon aber nichts mitbekommen. Ich habe das nur aus der Zeitung am nächsten Tag erfahren. Das war die Schattenseite. Was ich sehr, sehr beeindruckend fand, und das ist dann wirklich vielleicht auch ein bisschen was für Springsteen-Fans, aber ich glaube, jeder hat mitbekommen, wie er unter der Trump-Regierung leidet, was er da gerade so alles erzählt, wie er von seinem Land spricht, was langsam kaputt gemacht wird, wie er für Demokratie kämpft, und hat ja in Manchester, glaube ich, angefangen, oder Glasgow angefangen, das erste Mal darüber zu reden. Und das ist ein fester Bestandteil. Also es ist Land of Hope and Dreams. Das ist ein sehr altes Lied eigentlich. Mhm. Was halt jetzt in diesem neuen Kontext ist. Und wenn der seine Reden hält und sagt, was passiert, und dann endet so mit den Worten, aber wir sind ein großartiges Volk, wir sind großartige Menschen, für die ich mein Leben lang Lieder schreibe, wir werden da irgendwie durchkommen, dann ist das Gänsehaut. Auch wenn das vielleicht alles schon mal gehört wurde, aber die Ernsthaftigkeit, wie er das erzählt, fand ich schon berührend. Und er selbst war davon auch irgendwie angefasst. Und dann hat er, der spielt ja, können sich viele Bands mal ein Beispiel nehmen, 2 Stunden 50 hat er gespielt.
Naja, Wahnsinn.
Das ist schon wirklich beeindruckend. Und er hat eigentlich so diesen ersten Teil, also die ersten 1,5 Stunden, also Konzertlänge eines normalen Konzerts, so Songs gespielt, die er sonst nicht spielt. Und die aber in diesem Zusammenhang von Amerika, wie es heute ist und was da gerade passiert, so einen neuen Drive bekommt.
This
so.
Land is my land.
Ja. Oder Murder Incorporated, was auch jetzt wenig kennen und so. Aber das in diesem Kontext zu setzen und sich so Gedanken zu machen, wie kann ich meinen alten Liedern auch teilweise diesen neuen Dreh geben,
ja.
Das fand ich ganz toll. Danach hat er dann natürlich abgeliefert, Born to Run und. Aber alles in allem, denkst du dann, ja, das ist alles teuer, es ist ein Stadionkonzert, wo man ja auch vor allem auf die Leinwände guckt, und doch sagst du hinterher, ey, es hat sich gelohnt.
Ja,
es
war, cool, es war, da gewesen
es zu sein. Es war großartig, ja, ja. Ja. Ich bin halt Fan. Haben wir ja schon oft gesagt, ich finde den Mann, ich finde das toll. Ich finde, also das erreicht mich, das bewegt mich, und dann spielt er wieder sein No Surrender und singt wieder seine Zeile über die Gitarre. We learned more from a 3-minute record than we ever learned in school. und all das, ich kenne es. Und trotzdem stehe ich dann da wieder wie ein kleiner Junge und habe Gänsehaut und erinnere mich daran, wie ich diese Sachen das erste Mal in meinem Leben gehört habe. Unter Kopfhörern mit dem Walkman oder wie auch immer. Nein, ich würde da immer wieder hingehen, ja. Weil ich natürlich, aber weil man auch weiß, so oft wird es nicht mehr sein.
Genau, ja. Stark, Bruce Springsteen. Ich habe dir was mitgebracht übrigens.
Du hast mir was mitgebracht?
Ja, ich habe dir was mitgebracht. Ich hab im Netz gefunden, da wurde geworben für das Magazin Reportagen.
Ja.
Das ist, ne, wie du siehst, so mehr oder weniger in Buchform.
Ja.
Kommt aus der Schweiz und das war so eine Gelegenheit, wo man das mal bestellen konnte. Und das habe ich dann mal gemacht, weil es hier um Fast Fashion geht. Eine irre lange Reportage über das Thema Fast Fashion. Du hast ja gerade drüber geschrieben.
Ja, genau.
Dein neuer Roman handelt ja davon. Und es ist so cool gemacht. Ich muss da jetzt echt mal ganz krass Werbung für machen.
Ja.
Reportagen aus der Schweiz. Heißt die Fast Fashion in deinem Schrank. Und die waren überall in der Reportage. Die haben eine Mode-Influencerin begleitet, die war vorher Model, hatte dann ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie halt Fast Fashion auch viel promotet. Und das
ist ja meine Geschichte auch ein bisschen
und,
im Buch.
Genau,
ja.
Und das jetzt nicht mehr will. Und die waren in Indien auf Baumwollfeldern, auf Bio-Baumwollfeldern. Du bekommst genau erzählt, wie das funktioniert. Und die haben mit einer ehemaligen Angestellten von Shein geredet. Die machen 10 Milliarden Umsatz.
Das ist unfassbar. Ja.
Das ist ja mehr oder weniger aus dem Boden
gestanden. Und denen ist alles scheißegal.
Ja, und das ist so krass. Die hat angefangen und die musste pro Tag 80 Klamottenentwürfe vorlegen. So, und das hat sie noch ganz locker geschafft. Mittlerweile sind es über 300, die sie da vorlegen muss. Wahnsinn. Die arbeitet da nicht mehr. Über 300. Und das geht so, die sitzt am Computer und muss nur den Ärmel ein bisschen ändern. Oder nur Schulterpartie oder so. Schon ist es ein neuer Entwurf. Also es geht relativ schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich einen komplett neuen Schnitt ausdenken muss jedes Mal. Aber so arbeitet Shein halt. Und die messen dann ganz genau, also wenn dieses Kleidungsstück in den Verkauf geht, nach einer Woche, wie oft hat sich das verkauft? Das sehen die natürlich sofort. Und wenn sich das mehr als 100 Mal verkauft hat, dann legen die nach.
Ja. Und das ist ja, also die Kette geht dann ja weiter. Und da beginnen ja noch Probleme, die wenigsten auf dem Zettel haben.
Ja.
Die Menschen tragen im Durchschnitt 7-mal ein Hemd oder ein Kleid mit den geänderten Ärmeln. Danach kommt es auf den Müll.
Genau.
Und dann landet es halt irgendwo in der Wüste in Chile oder in Brasilien.
Hier war es so in Ghana.
In Ghana?
In Ghana, in so einer Bucht nämlich.
Richtig.
Das fand ich auch
so. Ja, das habe ich auch in meinem Buch. Ich will jetzt gar nicht Werbung für mein Buch machen, ne? Aber das habe ich auch. Da gibt es, das ist in Accra.
Ja, genau. Genau. Da gibt es einen riesengroßen
Flohmarkt
auch.
Den größten Flohmarkt der Welt.
Ist ja auch Thema.
Und da landet das nämlich alles. Und dann stehen sie da in der Sonne und verkaufen den Scheiß, der vorher billig produziert wurde, noch am Flohmarkt.
Richtig.
Und vieles landet im Meer. Das Meer hat manchmal unterschiedliche Farben auch. Ich weiß nicht, ob das da auch drin steht.
Ja, ja, also es steht ein bisschen anders drin. Also die Klamotten, die gehen mit einem Wellengang so rauf und
richtig
runter.
Richtig.
So. Diese ganze Bucht ist voller Müll.
Ja. Und weil das ja gefärbt ist, dann färbt es auch irgendwann ab und dann ist das Wasser auch mal lila oder so in dieser Bucht.
Ja,
das ist unglaublich.
Ja. Also die Reportage ist der Oberhammer.
Und das darf ich mal mitnehmen bis in zwei Wochen und dann gebe ich dir das wieder.
Kannst du mal mitnehmen?
Finde ich total interessant.
Ich wollte ganz gerne auch noch mal so ein, zwei...
Cool gemacht, das sieht ja so ein bisschen... Vielleicht fotografieren wir das auch mal gleich.
Ja, ja.
Das sieht ja so ein bisschen drin, so ein bisschen comic-mäßig fast aus. Ne?
Ja, genau. Also so die Protagonistinnen oder so oder Leute, mit denen sie zu tun haben, die werden hier gezeichnet.
Mhm.
Hier ist auch noch so eine coole Grafik. Da geht es nur um Sneaker, also wie die sich der Markt so entwickelt hat. Auch sehr cool grafisch gemacht, hat mir total gefallen.
Ja.
Und was ich auch noch sehr interessant finde, die waren dann bei einem Schweizer, der sich mit Polymeren sehr krass auseinandergesetzt hat. Und wie heißt das? Ocean, der hat eine Firma gegründet, Ocean Life oder so ähnlich. Oder so, muss ich gleich nochmal...
Ja, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Okay.
Und der hat ein Polymer erfunden, auch so Kügelchen, wie halt auch die Kleidungsindustrie, womit sie arbeitet.
Mhm.
Das kannst du in so eine Maschine kippen. Und daraus kannst du Kleidung auch produzieren. Und du kannst diese Kleidung, wenn du die jetzt auf den Acker werfen würdest, würde die sich zersetzen und zu Dünger werden. Und chinesische Produzenten haben bei dem schon angefragt. Also vielleicht ist das der Anfang einer kleinen Wende.
Ja,
das wäre ja sehr cool.
Das würde ich mir so wünschen. Weil die Herstellung von Klamotten ist der größte CO2-Ausstoß der Welt.
Ja.
Mehr als alle Flugzeuge, alle Schiffe und alle Autos zusammen.
Ja.
Das hat man ja nicht auf dem Zettel. So. diese Generation von Wegwerfmode. Oder wenn sie jetzt auch anfangen bei H&M, sagen sie ja zum Beispiel, du kannst ja deine Kleidung da abgeben, dann wird es wiederverarbeitet. Weißt du, wie viele T-Shirts wiederverarbeitet worden sind, was da abgegeben wird?
1%, glaube ich.
Gar keins.
Oder gar keins.
Es wird lediglich so Dämmstoff oder so daraus hergestellt.
Ja.
Auch okay irgendwie, aber das ist absolutes Greenwashing, was die da betreiben.
Kurz mal ein Fakt. Ein Fakt, ne? Steht immer hier oben drüber.
Ja, und so. Ja.
Anzahl der von Zara produzierten Modeartikel pro Jahr. 10.000. Anzahl der hochgeladenen Kleidungsstücke auf der Shein-Website an 2 Tagen. 10.000.
Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ja ultra fast fashion. Das ist ja das Neue jetzt.
Und die in Accra sagen, eigentlich war alles gut, auch Secondhand und so, das, was hier ankam, das war wirklich gute Ware. Mhm. Dann kam H&M und alles andere hat sich geändert. Ab da an war alles anders.
Ja. Und H&M gibt es ja nun schon sehr lange.
Ja.
Wir hatten,
also echt, echt krass gemacht.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Sven. Wir hatten ja mal eine Sendung gemacht bei Johannes B. Kerner.
Ja.
Also ist wirklich lange her. Mit der Gründerin von Utopia.de, Claudia Langer.
Ja.
Und Claudia Langer hat eine Geschichte in der Sendung erzählt, die ich niemals vergessen werde. Da fing eigentlich mein Interesse schon an. Also manchmal gärt das dann ja so lange.
Ja.
Die hat erzählt, die haben auf dem Alex in Berlin einen Automaten hingestellt und da stand drauf, ein T-Shirt 5 Euro. Und dann haben die Leute da 5 Euro reingesteckt und dann haben sie, ist ein Bildschirm aufgegangen und dann hast du einen Film gesehen über die Herstellung dieses T-Shirts für 5 Euro.
Ja.
Und am Ende die Frage, willst du dieses T-Shirt wirklich kaufen?
Super Experiment.
Geiles Idee.
Super, ja.
Und die wenigsten haben es gekauft.
Ja, sensationell. Ja, cool.
Also es ist so viel auch Aufklärung einfach. Deswegen ist es geil, dass es dieses Heftchen gibt.
Ja. Musst du unbedingt lesen, müsst ihr auch unbedingt lesen.
Freue ich mich total. Also es heißt Reportagen.
Genau, Reportagen kommt aus der Schweiz.
Und wahrscheinlich haben die jedes Mal einen anderen Schwerpunkt. Und diesmal ist es halt dann fast fashion.
Ja, genau, davon gehe ich auch mal aus.
Ja.
Also ich werde das auf jeden Fall im Blick behalten. Und mir immer mal wieder dann
auch. Freue ich mich total drauf, das zu lesen.
Aber hier sind auch so kleine Geschichten, das ist die Rubrik schnell erzählt. Also ich würde am liebsten alle vorlesen, weil ich sie alle sehr cool finde.
Ja.
Hast du gehört von dem Typen, der von einem Wal verschluckt wurde und wieder ausgespuckt wurde? Steht hier drin. Der 23-jährige Venezolaner paddelte mit seinem Kajak entlang der südchilenischen Küste, als er spürte, wie ihn etwas von hinten traf und versenkte. Ein Buckelwal, wie eine Videoaufnahme zeigt. Das Tier spuckte Simancas nach wenigen Sekunden wieder aus. Meeresbiologen vermuten, dass der Wal auf Fisch oder Krill aus war und Simancas Kajak übersehen hatte. Aufgrund ihres schmalen Rachens sind Buckelwale nicht in der Lage, Menschen zu verschlucken. Ich finde, das ist eine coole Info.
Ja, total. Das ist eine total coole. Ich habe mich übrigens auch damit beschäftigt, was denn die Lösung von all dem ist.
Ne? Ja.
Klar, weniger kaufen, das mal wirklich Gesetz. Und dann habe ich ja oft auf Lesungen, ist das ja auch Thema, ich erzähle dann viel drüber, sagen die Leute dann so, ja, aber ich trage mein T-Shirt ganz lange. Ich kaufe das dann bei H&M mal für 7,95, aber dann trage ich das ganz lange. Und dann sage ich immer, das ist grundsätzlich okay, das kannst du machen. Leute haben nicht viel Geld und dann kaufen sich da so ein T-Shirt. Aber trag es lange, schmeiß es nicht so früh weg. Das ist eins der Hauptprobleme, die Entsorgung dieses Fast-Fashion-Mülls.
Ja.
Also das ist ein Thema, was mich sehr bewegt in jedem Fall. Genau, ich habe mich auch damit beschäftigt, was ist denn eigentlich mit so, die gibt es ja auch viel so alternative Herstellungsmöglichkeiten.
Richtig, genau.
So aus, weil du das gerade, ich bin drauf gekommen, weil du das gerade gelesen hast mit dem Wal. So mit Müll, der im Meer rumschwimmt, wie man den verarbeiten kann. Das ist eine schöne Idee, aber sie funktioniert nicht, weil du so viel Wasser brauchst, um das zu reinigen und wieder in Form zu bringen, dass es fast genauso schlimm ist wie Fast Fashion. Deswegen, das ist alles in Ehren, das ist alles toll, was da probiert wird, aber oft funktioniert es nicht. Das mit den Kügelchen, was du da gerade erzählst, finde ich total spannend.
Das finde ich auch mega spannend.
Das finde ich mega spannend.
Das will ich auf jeden Fall auch verfolgen, also wie das da weitergeht.
Einfach bewusst einkaufen. Du willst noch was vorlesen?
Eine letzte kleine Story.
Du hast die Brille zurechtgerückt.
Eine letzte kleine Story, das fand ich auch so genial. Da müssen wir auch später auf jeden Fall nochmal drüber reden.
Ja.
Künstliche Intelligenzen handeln bisweilen skrupellos. Das zeigen jüngste Tests von Apollo Research in London. Als die heute gängigen KI von OpenAI, Meta und Co. erfahren hatten, dass sie bald durch neue Systeme ersetzt werden sollen, versuchten sie, das neue Modell zu überschreiben und den Entwicklern den Zugang zum Server zu sperren.
Nein.
Oder sie gaben sich als das neue Modell aus. Die Forscher fordern deshalb verbindliche Sicherheitstests, bevor neue Systeme veröffentlicht werden. Das Problem, niemand weiß, wie sich sichere KI-Systeme entwickeln lassen. Also solche coolen Sachen stehen also, hier drin. Ne?
Ja, toll, freue ich mich, danke. Ja. Bringe ich dir nächstes Mal wieder mit, lese ich in jedem Fall durch. Finde aber sag mal schnell, spannend.
Wenn wir schon einen Roman haben, der heißt nochmal wie genau?
Revanche à la Provence heißt er. Und das ist die gleiche Geschichte. Also es gibt ein Model, die ist sehr reich geworden, die kommt aus Ghana, auch von diesem, aus diesem Strandteil. Ihr Vater war Fischer und hat versucht da zu fischen und konnte halt auch nichts mehr fangen. Sie ist ein Superstar
in der Modelszene. Das ist ja wirklich, das hast du dir ja nicht ausgedacht.
Nein,
das
nein,
ist so.
Nein, nein. Es sind ganz viele Fakten zusammengetragen, dann ja. in eine fiktive Geschichte. Aber das wäre alles so möglich, oder das ist so passiert teilweise. So, und sie wird bekannt und wird irgendwann, hat sie, ohne dass es jemand weiß, sich mit alternativen Modeherstellern und vor allem mit Secondhand-Händlern zusammengetan. Die aus alten Klamotten neue Designs schneidern. Und es ist tatsächlich die einzige Lösung. Die einzige Lösung ist Secondhand.
Ja.
Und es gibt jetzt, weil wir ja Hamburger sind, es gibt so einen Laden Vinted in Hamburg. Ich will auch keine Werbung machen an der Binnenalster direkt.
Ja.
Da, wo das Streitskino früher war für die
Insider. Ach so, da sind die.
Ja, und da ist ein Laden, der ist total cool. Der hat tolle Klamotten zu fairen Preisen und es ist irgendwann mal irgendwo getragen worden. Und du kannst... das ist die einzige Lösung, die es eigentlich gibt, Stand jetzt. Ne? Also man weiß nicht, was sich da entwickelt mit diesen Kügelchen, das finde ich spannend.
Ja.
Aber momentan ist die einzige Lösung, die Sachen so lange wie irgend möglich zu tragen. Wir könnten übrigens jeden Tag etwas Neues kaufen, 3 Jahre lang, selbst wenn die gesamte Produktion eingestellt werden würde,
ja,
weil stimmt. So viele Klamotten schon produziert sind.
Ja, 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 ja.
Du musst dir mal vorstellen, wie krank das ist.
Es ist unvorstellbar.
Ja, es ist unvorstellbar.
Ja.
Es ist ein Riesenproblem. Ja, haben wir uns jetzt Thema. In Rage geredet.
Krasses Thema, echt. Ja. Jetzt müssen wir aber echt mal auf unsere Bücher kommen.
Jetzt kommen wir auf unsere Bücher.
Ja.
Ich habe noch einen kleinen Nachschlag von der Buchmesse mitgebracht.
Ach so, ja.
Aus Leipzig. Till Rether.
Ja, der Name sagt mir auch
irgendwas. Ja, den kennst du.
Ja.
Der war lange bei Brigitte, stellvertretender Chefredakteur.
Aha.
Der hat für sehr viele Zeitungen und Zeitschriften für TZ geschrieben. Dann auch wohl für die Süddeutsche relativ lange. Ist bekannt geworden durch seine Kolumnen. Hat mehrere Romane geschrieben, Preise bekommen dafür und hat jetzt eben sein neues Buch geschrieben. Und die Premierenlesung, das wusste ich gar nicht, das habe ich dann in einem Podcast gehört. Der hat auch einen Podcast, der nennt sich Sexy und Bodenständig. Und da geht es ums Schreiben. Also da geht es darum, wie entwickle ich einen guten Titel für ein Buch.
Na, cooles so. Thema. Das
zusammen,
ist ja cool.
Zusammen mit Alena Schröder, die ist auch Autorin,
ja.
Bringt auch Bücher raus. Und er hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine ganz sympathische, ruhige, bescheidene Art. Das mag ich sehr an dem. Und so war auch diese Lesung. Also,
du hast ihn da erlebt, erzählen. Auf jeden Fall.
Ich habe ihn erlebt. Ich habe mir seine Lesung angeguckt in einer ganz komischen Location. Es war in so einem Einkaufszentrum, so ein bisschen außerhalb.
Ja.
In der oberen Etage war so eine kleine Bibliothek und da saß er dann da. Und hatte so eine kleine Bluetooth-Box mitgebracht und uns versucht, also den Zuschauern, also inklusive mir, so Disco-Musik nahezubringen. Hat dann so davon geschwärmt, weil sein Buch heißt Disco, was ich heute vorstelle.
Ja.
Wie er das so beschrieben hat, ja, und dann kommen diese lieblichen Streicher und entführen sie in eine andere Welt. Und das,
Streicher,
ja, das war ganz toll. Wir werden heute noch ein bisschen über Disco reden, ja, und über cool. deine Disco-Erfahrung.
Ja, habe ich auch eine sehr intensive auch.
Ja, schön.
Eine sehr tolle Begegnung vor allem mit einem großen Star. Aus der Disco-Szene.
Sehr schön.
Ja.
Da müssen wir gleich drüber reden.
Ja. Ja.
Also, das Buch heißt Disco, ist schon im März erschienen, aber hat ganz großen Spaß gemacht zu lesen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen und später dann mehr.
Ja, ja, ich habe das Buch mitgebracht. Charlotte Runcie heißt sie. Standing Ovation. Sie kommt aus Schottland und hier geht es im weitesten Sinne um Kunst.
Mhm.
Und es geht im weitesten Sinne, im ganz engeren Sinne geht es darum, wie Kritiker mit der Kunst umgehen.
Ja.
Und was so passiert, wenn ein Kritiker eine Ein-Stern-Kritik abgibt. 1 von 5 Sternen.
Und was mir sofort auffällt, wenn ich das sehe, Arbeitsexemplar.
Ja.
Sperrfrist für Publikation zum Buch 4.7.2025.
Aktueller geht's kaum.
So aktuell warst du noch nie. Das ist ja wirklich eine Sensation.
Ja, es ist eine tolle Geschichte.
Ja.
Hat mich selber total überrascht.
Ja.
Ich dachte so, oh, wenn ich jetzt so den Buch so irgendwo gelesen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht mitgenommen. aber es ist wirklich großartig geschrieben, weil es geht um, weil auch so mehrere Sachen da eine Rolle spielen. Mhm. Also es geht natürlich vordergründig um eine richtig krasse Geschichte, aber es geht natürlich dann auch um die Protagonisten, um ihr eigenes Leben und was da so ansteht. Und deshalb, das liest sich ziemlich vielschichtig irgendwie.
Ja, ja.
Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Hat auch tolle Dialoge, coole Typen auch, die da drin vorkommen. Mhm. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht.
Ja.
Ja, dann lass uns auch mal in die Disco gehen.
Wollen wir erstmal in die Disco gehen?
Ja, erstmal in die Disco.
Also vorab, es ist gar kein, es ist auch ein Buch über Disco, aber es ist eine Familiengeschichte. Und der Theoreter hat das ganz klug gemacht, weil er kein Musikfreak ist, das hat er auch im Interview schon gesagt, sondern er ist ein toller Autor, hat die Disco nur benutzt, um eine Handlung zu bauen.
Ah ja, okay. Mhm.
Deswegen, ich glaube, wenn man mit dem hier sitzen würde und über Disco diskutieren würde, und ich kenne mich gut aus mit Disco, ich habe lange in der Disco gearbeitet auch, da sprechen wir gleich nochmal sicher drüber. Ich glaube, der wäre blank nach ein paar Namen. So. Das sagt er auch. Und das ist auch nicht das Entscheidende. Es ist die Geschichte einer Beke. Beke ist 65 Jahre alt und erinnert sich zurück, schreibt an ihren Bruder einen Brief, mit dem sie gemeinsam auf einem Bauernhof, auf einer Landwirtschaftsbetrieb in Norddeutschland gelebt hat. Mhm. Raum Ratzburg-Mölln, mhm, Suttendorf, gibt es aber gar nicht, habe ich geguckt. Es gibt ein Suchendorf, das ist bei Nürnberg, aber Suttendorf habe ich nicht gefunden.
Ja.
Aber es sind diese ganzen, als wären die Landstraßen beschrieben und so, und die führen da halt längs. Ne? Die fahren mal nach Neumünster, die fahren mal nach Ratzeburg, mal nach Mölln, Malente und so.
Ja.
Also so die in der Ecke spielt das. Der Rückblick, also den Brief, den sie schreibt, bezieht sich auf das Jahr 1975. Die Disco-Zeit.
Ja.
Und damals ist der Bruder, der heißt Gerald, nach München gegangen. Der hat sich wahnsinnig für Disco-Musik interessiert und wollte Karriere in der sogenannten Munich-Disco-Szene machen.
Mhm.
Also wollte Produzent werden. Nachdem er weg war, zwei Jahre später, stirbt die Mutter von ihm und auch von der Beke. Und der Vater leidet da so drunter, wird Alkoholiker und kann sich nicht um, das sind drei Kinder oder vier Kinder sogar, kann sich nicht um alle kümmern und fängt an zu saufen und ist eigentlich raus. Mhm. Und die sind auf sich selbst gestellt.
Ja.
Die Beke ist 1975 14 Jahre alt und fährt, da gab es ja noch keine Handys, muss man vielleicht nochmal sagen,
aha,
fährt nach München, um ihren Bruder zu suchen, weil die haben keinen Kontakt mehr zu dem. Sie weiß aber, dass der hat ihr früher schon so im Kinderzimmer so Disco-Tracks vorgespielt und der Vater fand das alles ganz schrecklich, der soll Melker werden, so wie alle. Und da gibt es auch vorne so eine kurze Diskussion mit ihm. Und sie fährt halt nach München mit 14 Jahren, sitzt im Zug, fährt nach München und sucht den in Diskotheken. Und,
was ist denn so dein Disco-Favoritentitel? Fällt mir gerade so spontan ein als Frage.
Gut, boah, das ist jetzt krass, dass du mich damit jetzt so... Also ich sage mal,
sein... Wie Hornby, deine Top-5-Disco-Titel.
Meine Top-5-Disco-Titel, okay. Kennt keiner. Ich finde aber Undisputed Truth, You and Me plus Love... ist ein wirklicher Insider, habe ich damals aber immer aufgelegt in der Disco. Jeder dazu getanzt, aber niemand wusste, wer das ist. Das sind Überbleibsel von Temptations. Und die haben so einen Disco-Hit gemacht, den fand ich wirklich super. Kennst du Montana Sextet?
Montana
Sextet? Mit diesem Xylophon? Mit diesem Disco-Xylophon?
Nee,
das fand ich auch ganz geil.
Das ist echt eine fiese Frage, weil in mir rattert das auch gerade.
Ja, sag
du mal. So viele Disco-Titel, glaubst du, ich kann jetzt einen davon irgendwie...
Donna Summer, I Feel Love.
Ja, ja, das ist ja Donna Summer.
Was lustig ist, du kannst in der Zeit nachdenken, Fly Robin Fly von Silver Convention. Das spielt in dem Buch eine große Rolle, der Song. Und das Abgefahrene ist, ich mache gerade...
Eruption kenne ich noch.
Eruption. Und der Theoreter erzählt halt das und Baccarat. Das waren so seine beiden Stars.
Ja, es gab halt so viele coole US-Disco-Titel auf jeden Fall. Ich meine, die haben es ja erfunden.
Ich fand auch so Sister Sledge und so teilweise richtig gut.
Ja, mega.
Miami Sound Machine.
Lost in Music.
Lost in Music ist eine mega Nummer.
Ja, großartig.
Ja, genau. Finde ich auch.
Ja.
Und dann auch alles, wo dann... Ja,
Interessant. Fire waren ja auch so.
Ja, aber das ist ja mehr als Disco.
Ja, das ist ja.
Das ist Kunst. Das ist brillant. Das will ich da, weil Disco ja schon so was Seichtes hat. Ja. Und Disco auch so ein bisschen was Schlagermäßiges hat. Und sie hört halt auch immer so einen Oldie-Radiosender, also hier im Norden. Und in diesem Oldie-Radiosender freut sich dann immer, wenn dann so. Also der Gerald, der sich fortan in München Jerry nennt.
Ja.
Weil Gerald
DJ kannst du ja nicht Jerry.
Heißen. Nee, ist Produzent.
Ach so,
der braucht gar keinen DJ-Titel. Und der fängt da halt an, so Sachen zu produzieren. Das ist aber auch alles, was sie weiß. Und sie fährt da los, kommt in eine völlig fremde Welt. Du musst noch weiter nachdenken, welche Disco-Titel du... Und dann macht Tereda was ich in diesem Buch total abgefahren finde und was ich gar nicht verstehe. Ich habe echt so Podcasts über das Buch gehört und Kritiken gelesen. Das hat niemand erwähnt. Sie fährt nachts los, damit sie auch nicht erwischt wird von ihren Eltern. Mit 14 darfst du das ja gar nicht. Also mit 14 nach München fahren ist ja eigentlich völlig undenkbar. Und sie...
Naja, mit der Bahn oder so, oder?
Ja, aber sie ist ja minderjährig. Also ach eigentlich so. Funktioniert sie. Also, und sie trampt. Sie steigt in einen Trucker hier
umso
irgendwo
schlimmer.
In Norddeutschland ein.
Umso
bei so einem Truckfahrer.
Ja.
Und der fährt Futtermittel aus Dänemark in alle Welt und holt da immer Futter. Und die unterhält sich natürlich mit dem im Auto und er fragt auch so, ey, wo willst du denn hin? Und hast du auch genug Gepäck mit? Er nimmt dann auch schon so... nimmt so an ihrem Leben so ein bisschen teil und sie ist auch erst so ein bisschen widerwillig und erzählt dann so ein bisschen. Und irgendwann heißt das dann so, dieser Betrieb, also diese Futtermittel, die der hin und her fährt und die Tages- und Nachtzeiten, wann er fährt. Und das Ende ist dann, das wurde auch ein wichtiger Bestandteil unserer Ehe. Also auf so eine Art und Weise nimmt er so Sachen vorweg.
Ja.
Die ich total abgefahren finde. Und es wird nie die Geschichte von dem Truckfahrer und ihr dann zu Ende erzählt. Es wird dann schon noch mal so aufgenommen später. Der heißt Tim und mit dem ist sie dann auch wohl verheiratet. Also ist sie dann verheiratet später. Aber dass der dann sowas macht. Also dass du so das
zweimal liest und denkst schräg, so,
ey, das ist ja total verrückt. Das ist ja eine super geile Idee eigentlich.
Ja, ja, ich habe kürzlich ein Buch gelesen tatsächlich. Ein ganz dünner Band. Vielleicht werde ich das hier noch vorstellen, weil es wirklich großartig war. Das war so ähnlich.
Hattest du das nicht angekündigt? Hast du nicht gesagt, ich habe ein ganz dünnes Buch?
Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal erzählt.
Ja,
ja, muss ich, dann werde ich das irgendwann noch mal mitbringen, weil es ist wirklich ganz toll, ganz tolle Geschichte. Und genau das Gleiche, genauso erzählt auch.
Ja, ja,
ja, ja,
ja.
Einfach mal eben so zusammengefasst, so was dann plötzlich alles noch so passiert ist und so weiter.
Genau, das ist verrückt.
Ja.
Da gehört Mut zu. Sie ist also dann, also sie lernt am Bahnhof schon jemanden kennen, der ihr hilft. Sie tut so, die Polizei ist bei ihr und sie wollen sie eigentlich direkt zurückschicken. Und sie hat Glück, durch einen glücklichen Zufall kommt da jemand und spielt das Spiel mit, dass er ihr Bruder ist und sie dann vom Bahnhof abholt, so ein bisschen älter. Sie kommt dann unter, wohnt dann teilweise, also der hat wiederum zwei Studentinnen, Freundinnen und da kommt sie unter und wohnt da. So, und sie ist ja erstmal die kleine Beke mit 14.
Ja.
Auf der Suche nach ihrem Bruder. Und jetzt will sie das erste Mal in eine Disco gehen. Und was ist immer das Problem mit 14, 15, 16?
Wo steht
was
sie denn?
Was fällt dir da? Nee, im Pearl irgendwas heißt die Disco.
Okay.
Gibt's wahrscheinlich alles gar nicht.
Ja, sieht wahrscheinlich viel zu jung aus.
Aber was,
auf einen Ausweis wahrscheinlich,
aber was ist das? Was ist das erste Problem, wenn du minderjährig versuchst in einer Disco?
Ja, du musst aussehen wie 18 und wenn du nicht aussiehst wie 18, dann wird gerne mal nach dem Ausweis gefragt. So war das bei uns jedenfalls früher. In Hamburg. In der Tenne zum Beispiel.
Also ich überschreibe es mal mit der Türsteher. Nach einer Weile sagte ich wollte in die Disco. Er zuckte mit den Achseln, als ob er mich jetzt bitte hereinlassen würde. Meine Freunde wären schon drin. Er seufzte und wandte seine Frisur in meine Richtung. Als ich seine Stimme hörte, wurde mir klar, warum er ausgewählt worden war, die Zugänge zu begehrten Räumen zu bewachen. Er sprach sehr deutlich, mit ganz wenig Dialekt und so klar, als hätte er mich und jeden anderen komplett durchschaut. Man wollte ihm nicht widersprechen und darum wollte man nicht, dass er länger mit einem sprach, also als unbedingt notwendig. Er sagte, für die Zukunft und wenn ich alt genug sei, also so etwa in 4 bis 5 Jahren, sollte ich mir zwei Dinge merken.
Lache ja genau richtig.
Ja. Erstens, nie sagen, meine Freunde wären schon drin. Zweitens, den Rucksack zu Hause lassen. Dann stünde meinem Disco-Besuch nichts mehr im Wege. Vorausgesetzt, ich würde mir bis dahin Charisma und eine neue Garderobe zulegen.
Das ist aber ein netter Türsteher. Ja. Hab ich so nicht erlebt. Bist du voll, komm mal nachher wieder, so um 4. Aber. Ja.
Ich sah keinen Anlass, ihm inhaltlich zu widersprechen. Ich war sehr unscheinbar und sehr uneitel damals. Ich hatte aber damals gehört, dass jede Gaststätte einem in einer Notlage ein Glas Wasser geben und den Toilettenbesuch ermöglichen musste. Und dies war eine Notlage. Und die Diskothek Pearly Gates, so heißt die, ja. Ja, am Ende auch, war sie ja auch eine Gaststätte, wenn auch nicht mit mir als Gast. Ob ich also mal auf Klo dürfte. Und ich weiß noch, dass ich das genau so sagte und wie ich mich darüber ärgerte, weil es klang wie in der Grundschule. Diesmal drehte er sich nicht mehr in meine Richtung. Er machte eine Handbewegung über die Kordel hinaus und sagte, dass alles, dieses ganze Gebiet sei nicht seine Sache. Aber das hier, er zeigte auf seine Seite der Kordel, sei seine Sache. Und ich könne also dahin pinkeln, wo es ihm nichts anging. Aber nicht hier, wo sein Brit sei. Und jetzt Schluss, er müsste arbeiten.
We are family.
Aber Lost in Music fand ich besser.
Ja.
Ja, ja, fand ich. Hm? Eine sehr schöne Szene, ist jetzt zu lang, lese ich auch nicht vor, erzähle ich aber mal. Ist natürlich.
Mir ist auch einer eingefallen.
Ja, sag mal.
I'm coming out.
Oh, gut, ja. Diana Ross.
Ja, auch krass.
Auch gut.
Sehr schöner Titel.
Ich fand auch ehrlich gesagt einige Barry White-Nummern auch gut.
Ja, you know.
Das gibt gute Disco-Nummern.
Ja, auf jeden Fall.
Absolut.
Ja.
Ich war mal in einem Museum des Studio 54 in Dortmund.
Ja.
Da haben die eine Ausstellung gehabt. Das war eine Wanderausstellung, die ging um die Welt in diesem Union-Gebäude, wo dieses U oben drauf ist. Und die haben da oben so eine ganz coole Location und da war ein Museum. Ja. Und die haben halt diese, und das ist echt geil, wie Grace Jones da auf dem Pferd im Studio 54 steht und Michael Jackson dann da seine Notizen liegen lässt und so. Also das ist schon echt.
Also
das
Grace Jones ist auch eine ganz krasse Frau.
Ja.
Die liebe ich ja.
Ja, ja.
Ich habe die jetzt ganz oft so in Interviews gesehen, weil ich habe mir mal so ein paar Sachen von ihr mal so angeguckt vor einiger Zeit. Habe ich nur gedacht, ey, was für eine tolle Gesprächspartnerin. Mhm. Sensationelle Frau.
So, sie wird zurechtgemacht von diesen beiden Studentinnen. Weil sie merken, die kommt ja nirgendwo rein, sie kriegt eine Perücke, sie wird angemalt und aus Beke wird Becky. Und Becky geht dann fortan in die Diskotheken, um ihren Bruder zu suchen. Also dieses Ziel verliert sie nie aus den Augen. Und sie schafft es auch, weil sie ja in diesem Umfeld ihres Bruders schon recherchiert, schafft sie es, in so ein Studio zu kommen, wo das produziert werden soll.
Ja.
Und das möchte ich gerne einmal vorlesen und ich werde einen Namen weglassen und du sagst mir, um wen es sich handelt. Ich hoffe, dass ich ihn nicht aus Versehen durchlese. Ich wollte eigentlich, dass durch andere alles gut würde für mich, nicht umgekehrt. Aber immerhin hatten wir ein gemeinsames Ziel, Stella und ich. Stella ist die Sängerin dieses Disco-Hits. Okay. Mit der ist sie im Studio. An dieses Gefühl von Verbundenheit kann ich mich noch gut erinnern. Sie trug eine Latzhose aus Jeans oder Cord, das weiß ich nicht mehr, und Clogs, bei denen das Leder mit Kupfernägeln ans Holz gehämmert war und in denen sie, wie sich gleich rausstellen sollte, schlecht rennen konnte. Jerry sagte, der Tontechniker müsste sich eh beeilen wie die Hölle, weil der Graf sonst seinen Weg finden würde, das zu verhindern mit dem Dreck von Jerry. Der Graf sei mit seinem nämlich schon so gut wie fertig. Der käme jeden Moment heraus und es gäbe kein Vertun, dass Jerry sich nun langsam schon sehr beeilen müsste, sonst wäre er einfach nur der Zweite oder noch schlimmer, der Graf würde ihn vor den Kadi zerren. Das waren Formulierungen, die erinnern mich an so vergleichbares Gerede auf dem Land, wenn einer den Heukompakter zu spät an die Genossenschaft zurückgegeben hat. Ich fragte, wer soll denn das sein, der Graf? Stella und der Tontechniker erklärten mir, das sei Giorgio aus Südtirol.
Ah, Giorgio Moroder.
Genau, Musikproduzent, dem im Übrigen das ganze Studio hier gehören würde. Und wenn er rausbekäme, dass Stella D. hier für Jerry singen würde, dann wäre aber Polen offen. Jedenfalls trug dieser Südtiroler eine dunkle Sonnenbrille und hatte einen Schnauzbart, der selbst für damalige Begriffe auf eine Art und Weise geformt und gestutzt war, dass die Leute von einem Pornobart sprachen. Deshalb nannten sie ihn den Pornografen oder einfach nur den Grafen. Also, Giorgio Moroder findet als einer der ganz wenigen in diesem Buch als reale Person statt.
Ja.
Alles andere ist fiktiv. Auch diesen Hit, den er dann singt und aufnimmt oder Jerry produziert, der kommt dann auch irgendwann raus, ist auch fiktiv. Der heißt Dance into my Love. Und er hat dann noch einen Nachfolgehit, der nicht mehr ganz so erfolgreich ist. Und der heißt Never Say You're Sorry for the Good Times That We Had.
Ich glaube, das ist nicht so einfach, sich so Musik.
Das finde ich ein gutes Thema.
Ist ein super Thema. Das ist ein klassischer Disco-Musiktitel. Ja, wie heißt
das? Dance into my love.
Dance into the night. Forever number one.
Also, im Grunde habe ich das habe ich noch gar nicht erzählt. Also die Mutter ist ja tot,
ja,
und die liegt dann tot im Bett, als sie abreist.
Ja.
Und sie will ihn ja zurückholen eigentlich. Und sie hat das Gefühl, sie ist das auch schuldig. Also er muss ja mal erfahren, dass seine Mutter gestorben ist. Und er ist halt auch der Einzige, weil er der älteste Sohn ist, der das irgendwie richten muss. Aber meine Lieblingspassagen sind eigentlich so ein bisschen die eben in Diskotheken spielen. Und diesen Geist so hoch zu beschwören. Und der Till Reeder erzählt ganz interessante Sachen dazu, auch in diesem Podcast, den er zu diesem Buch gemacht hat. Nämlich, dass das im Grunde auch so eine Nachkriegsgeschichte ist. Also das ist ja schon noch präsent auf eine Weise. Und dass Diskotheken so einen Raum geben, der dich so befreit von alledem. Also ich habe selber ganz lange in der Disco gearbeitet. Ich habe ja als DJ lange gearbeitet. Das war so eine Funk- and Soul-Disco.
Ja, cool.
Auch mit teilweise Disco-Musik.
Third World oder was, wie hieß der Laden?
Nee, das hieß Bronx. Das war in Hamburg-Rissen.
So. Ja.
So in den Elbvororten ziemlich bekannt. Da sind Donnerstag war immer die Hölle los. Und irgendwann habe ich den Donnerstag bekommen. Das war die größte.
Oh, super. Ja,
sonst cool. Immer den Samstag und dann irgendwann den Donnerstag. Und da bin ich auch einmal von der Disco direkt in die Schule. Den nächsten Tag. Deswegen habe ich sehr viel Zeit in Diskotheken verbracht.
Ja, cool.
Ja.
Und was, also du hast dann auch so Disco, Funk, Soul, das war, ja, so, das war dein Mix.
Genau, das war so mein Mix. Dann kam so ein bisschen Rap auch schon auf. Da habe ich mal so Run DMC nochmal gespielt. Das waren also die ersten. Aber im Grunde war es auch teilweise älterer Soul, also so 70er Jahre, so Bill Withers und Stevie Wonder und so, da habe ich auch bis heute, glaube ich, die größte in meiner Plattensammlung ist die 70er Jahre Soul und Funk-Ära, so die.
Ja, aber es ist total anspruchsvoll, das auch so aufzulegen.
Voll funktioniert.
Dass das in einer Tour abgeht.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja. Und es war alles so auf eine gewisse Weise auch anspruchsvoll. Gut, Disco ist jetzt nicht super anspruchsvoll und wird ja auch oft so verlacht. Und ich denke auch immer, oder der Till Reeder sagt es auch, man wundert sich eigentlich, dass das nicht nochmal so ein Revival gibt.
Ja.
So ein richtiges Revival. Es gibt ja diese Disco-Elemente in vielen Songs heute.
Ja, das stimmt.
Dua Lipa zum Beispiel hat das viel, habe ich mir neulich mal angehört. Aber es ist ja nicht so ein richtiges Revival.
Eigentlich. Nee, es ist auch mehr so 80er-Revival in den Bands, die so.
Genau,
ne? Da hört man schon viel so.
Da hört man viel so.
Ja, 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 wo du auch so denkst, boah, der Rhythmus, dieses Schlagzeug, das klingt wie Aha zum Beispiel.
Ja,
so geht mir, so geht's mir häufig.
Ja.
Aber so 70er, so Dance-Classics. So höre ich da weniger raus.
Ja.
Ne, dieses klassische, diese Streicher oder diesen ganz bestimmten Gitarrensound, so, die immer so sehr schnell gespielt wird. So.
Ja. Und das hat der Till Reeder übrigens ganz charmant gemacht. Das hat dann so seine Box hochgeholt und dann so erklärt. Und er erzählt immer von Woolworths, wo er damals irgendwie, er ist in so einem Haushalt aufgewachsen, wo nur Klassik gehört wurde. Ja. Und er sollte eine neue Schuhe bei Woolworths bekommen. Und dann lief halt Fly Robin Fly. Und das hat alles für ihn verändert. Das fand er so toll.
Oh, weißt du, Freak Out.
Und ist auch ein Freak, sehr geil. Schick war ein Gang.
Ja.
Schick war
Schick Le Freak.
Ja, Nile Rodgers.
Ja, genau, das wollte ich erzählen.
Oh, ich könnte noch eine kurze Geschichte zu Fly, Robin, Fly erzählen, weil sie echt interessant ist.
Ja.
Ich mache gerade für den NDR einen Film über die Faszination Musical.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob dir der Name Michael Kunze.
Ja, natürlich.
Michael Kunze hat du geschrieben für Peter Maffay, damals mit Maffay zusammengearbeitet. Ja. Dann später Griechischer Wein.
Und Musicals hat er geschrieben.
Ohne Ende Musicals. Ja. Deswegen ist er jetzt auch gerade wieder ein Teil in meinem Film und ich habe ihn jetzt schon getroffen. Und wenn du seine ganzen Schallplatten, die goldenen Schallplatten...
Ein Genie. Michael Kunze muss ein Genie sein.
Unglaublich. Ja. Und der hat ja Fly Robin Fly geschrieben.
Ach so, echt? Das auch noch?
Und hat... Und das ist so verrückt. Und dann hat er mir auch erzählt, ja, und mit dem zweiten Album, da wollte er auch zu viel. Das war dann so ein Konzeptalbum. Da war er schon so auf dem Weg ins Musicals.
Ja.
Musicals sind ja Konzeptstücke eigentlich.
Aber ich finde das so erstaunlich, ne, dass der auch Musicals geschrieben hat. Also Elisabeth zum Beispiel, das ist echt ein sehr komplexer Stoff, wie ich finde.
Ja.
Hat er geschrieben.
Das ist ein großer, das ist ja lustig, dass du das sagst.
Ja, das kenne ich ja.
Ja. Das ist sein ganzer Stolz eigentlich.
Das kann ich total verstehen. Das Stück, was
für ihn am wichtigsten war. Ja,
kann ich total verstehen. Ja.
Und dann hat er halt Mamma Mia übersetzt. Auf Wunsch von ABBA. Das sind dann so Freunde. Ja. Benny ist so ein Freund von ihm.
Ja,
also der Mann ist voller Geschichten.
Ja, das glaube ich auch.
Und dass Fly Robin Fly hier immer wieder eine Rolle spielt, in dem Buch, fand ich irgendwie lustig. Das ist genau in der Zeit, wo ich dieses Interview mache. Aber was ich irgendwie, und das ist so ein ganz kurzer Teil, den will ich nochmal lesen, weil ich das so nachvollziehbar finde, warum Diskotheken in dieser Zeit eigentlich so beliebt waren. In der Diskothek also fielen Zeit und Raum ineinander. Es war wirklich wie in einem Raumschiff, wie bei Einstein. Wenn man drin war, verging die Zeit langsam oder gar nicht. Sie spielte keine Rolle. Wenn man wieder rauskam, war sie auf dem Herkunftsplaneten unaufhaltsam fortgeschritten. Leute gingen zur Arbeit, die eisernen Gitter von den Läden ratterten nach oben, vor den Kiosken rochen die Zeitungsbündel nach Druckerschwärze. Der Weltraumschweiß gefror einem auf der Haut. So fühlte es sich an, also er verdunstet. Man ging durch den Nebel von den nackten Oberarmen der anderen nach Hause, wenn wieder eine Nacht vorbei war. Einmal war das Thema in der Disco auch Weltraum. Ich hatte eigentlich immer abwechselnd die gleichen 2,5 Garnituren an, aber die anderen verkleideten sich dann, wenn die ganze Disco Weltraum wollte. Ich kann mich nicht mehr rekonstruieren, woher diese Informationen kamen. Wann Weltraum war, wann Ägypten, wann Drachen und Lindwürmer. Anita und Stella hatten Umhängetaschen, in denen immer alles war, was sie brauchten. In ihrer Wohnung war ein kleiner, zweitürmiger Vorkriegskleiderschrank, der unermessliche Tiefen hatte. Ich lernte noch ganz andere Perücken kennen als Stellas dunkelrote Pseudo-Afro. Heinz sogar sich nie was anderes an als seine Studentenkluft aus den 60er Jahren. Schmale Hemden, schmale Hosen, weiß und grau, Variationen davon. Als ich ein, 2 Monate später zum ersten Mal bewusst Bilder von Kraftwerk sah, dachte ich im ersten Moment, nanu, hat Heinz jetzt eine eigene Band? Und dieses ganze Thema Familie spielt eine immer größere Rolle in dem Buch. Es gibt auch noch so eine Nazi-Oma, die da noch irgendwie mitwohnt, die spielt immer eine Rolle. Dann geht es halt um die Beerdigung. Dann will ich jetzt nicht erzählen, ob sie Jerry überhaupt trifft oder nicht. Das wäre doof. Sie hat ein Problem mit dem Vater. Und es gibt auch noch eine zweite Ebene einer Familiengeschichte, die da drin ist, die ich jetzt nicht erzählen möchte, aber die gibt dem Ganzen nochmal so eine ganz neue Wende. Auch der gesamten Suche und der gesamten Familiengeschichte. Das ist ganz toll, dass der das, dass der das so gemacht hat. Aber es gibt etwas, wo du noch siehst, sind noch die Nachkriegsjahre. Sie erfährt nämlich viel später in dem Buch, dass Jerry einen Auftritt hat in Neumünster. Und Jerry Peters soll auf die Bühne und nochmal seine alten beiden Dinger singen. So. Und die haben ihn dann irgendwie eingekauft und es kommt dann raus. Die Bad Taste Party steht dann da noch
dran. Ach, ja.
Und das ist natürlich was er vorher nicht wusste. So. Sie fährt da jedenfalls hin. Sie muss nach Neumünster und sie sagt, wenn ich es vermeiden konnte, bin ich eigentlich nie nach Neumünster gefahren. Selbst wenn ich über die A7 nach Hamburg wollte, weil auf der A1 Ferienende war, bin ich über Groß- und Klein-Kummerfeld gefahren, über die Dörfer, durch die Wälder. Neumünster hat mich schon immer runtergezogen. Bundeswehr, Friedhöfe, Gefängnis, Fußgängerzone und unser Vater hat gesagt, Neumünster haben die Alliierten vergessen zu befreien. Da ist ein unheimlicher Humor drin.
Ja.
Ganz viel so Herzenswärme, möchte ich fast sagen. Es ist ganz rührend teilweise. Es ist spannend. Es ist einfach ein tolles Buch. Mir hat es sehr gut gefallen. Und ich werde Tereda auf dem Zettel behalten.
Cool.
Ja.
Ja, ich bin ja mal einer Disco-Legende begegnet. Namen hast du gerade genannt. Nile Rodgers.
Genau.
Der mit Chic Le Freak halt diesen Mörder-Hit hatte.
Der hatte einen Preis bekommen und du warst
genau.
dabei.
Hast ja, genau. Lebenswerk irgendwie. Goldene Kamera. Da wurde noch die goldene Kamera
verliehen. Ja, ja. Ach, wie cool.
Ja,
und Nile Rodgers ist ja ein Gott.
Das ist der ist wirklich unfassbar.
Ja, ja.
Ein unglaublich sympathischer Typ auch. Und den durfte ich auch vorab treffen. Den habe ich in den Hansa-Studios getroffen in Berlin, wo sie ja alle waren.
Ja.
Und das ist also so einen legendären Ort zu besuchen. Das ist schon wirklich ein krasses Erlebnis. Und da war
du warst in den Hansa-Studios?
Ja, genau, da war ich, da haben wir ihn getroffen. Und er sollte auch eine Gitarre mitbringen. Weil er sollte uns natürlich auch seinen Sound immer so, ja, so präsentieren. Und wenn der einmal so ins Erzählen kommt, das ist ja ein Traum.
Ne? Ist er nett?
Ja, der ist total nett. Total netter.
Der wohnt doch auf den Bahamas oder so?
Nee, der wohnt in New York. Der wohnt,
New York. Ich dachte, der wohnte mal eine Zeit lang in der Karibik.
Und ich habe danach immer gesagt, das ist der sympathischste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Ja.
Ach, wie toll.
Und
begnadeter Musiker.
Begnadeter Musiker. Und der hat ja wirklich mit allen produziert.
Ja, ja.
Madonna, so das erste Album, glaube ich, was sich zig Millionen Mal verkauft hat.
Und David, wenn du nur Bowie, so Let's drei Dance Gitarrendinger so. Samples von ihm.
Genau. Und ein unfassbarer Typ, also unfassbar viel. Mit Duran hat er viel gearbeitet, zum Beispiel. Wusste ich damals alles gar nicht. So, ich weiß
halt vor allem Chic, ne? Das war ja seine Band. Genau.
Also der hat ja Disco mit erfunden mit seinem Bandpartner. Mhm. Und Freak Out ist ja entstanden, hat er ja auch ganz oft erzählt schon, weil sie Studio 54, da wollten sie eigentlich rein und sind nicht reingelassen worden, aus welchen Gründen auch immer. Und da hat er sich total drüber aufgeregt und dann ist er dann gleich zurück in sein Apartment, um einen Song zu schreiben. Und der Song, so entstand Freak Out und der hieß aber eigentlich Fuck Off. Fuck
Off. Ach ja?
Ja, ja, genau.
Das wusste ich nicht.
Und dann haben sie dann gesagt, nee, das geht nicht, den nennen wir jetzt mal Freak Out. So. Und so ist halt dieser Song entstanden.
Ja.
Und der hat wirklich, also ein unglaublicher Typ ist das. Und vor allem, es gibt über ihn eine wahnsinnig gut gemachte Dokumentation. Nile Rodgers, The Hitmaker. Weil der so unfassbar vielen Hits beteiligt war.
Ja,
also wie gesagt, der hat Madonna groß gemacht. In Excess hat er gearbeitet.
Ja?
Mit Duran, wie ich schon sagte.
Ja.
David Bowie. Also Wahnsinn, wen der alles so auf seiner Liste hatte. Und der immer engagiert wurde. Mhm. Also so, ja, das muss Nile Rodgers produzieren, so ungefähr. Der hat sich da, warum auch
und diese Art, Gitarre zu spielen, das würde man ja immer erkennen.
Ja, ja.
Eine bestimmte Art. So, es gibt ja so Gitarristen, die erkennst du sofort. Keith Richards auch.
Ja.
Würdest du ja an einem Ton erkennen, kann nur Keith Richards so spielen.
Genau.
Ja.
Deshalb hat ihn ja auch das französische Dance-Projekt da auch geholt. Ne? Sie hatten ja, wie ist der Song noch, mit dem sie irgendwie mit Nile Rodgers noch einen Grammy noch gewonnen hatten vor ein paar Jahren? Daft Punk
hat ja auch diese Nummer Giorgio Moroder.
Ja, genau.
Auch eine total geile Nummer.
Ja, ganz genau.
Das ist ja so ein Interview mit Giorgio Moroder noch, wo sie ihn dann treffen, weil er so ein Gott für sie ist.
Ja, genau. Ja, genau. Genau. Und Nile Rodgers hat mit denen noch einen Grammy gewonnen.
Ja.
Also unglaublicher Typ. Und das war wirklich ein Erlebnis, den irgendwie zu treffen. Und genau, BBC-Dokumentation The Hitmaker.
Interessant. Ja. Muss ich suchen. Finde ich total spannend.
Ja, also sie war mal eine Zeit lang auf YouTube nicht mehr verfügbar. Ich weiß gar nicht warum, weil die einfach super gemacht ist, weil die genau das thematisiert, wie wurde Disco in New York
groß. Ach, das hätte ich mir mal vorher angucken sollen.
Ja, und auch von der Bildsprache her, total toll gemacht. Mhm. Also eine ganz tolle Doku und Nile Rodgers immer so im O-Ton da so mit dabei. Und der hat dann auch, allein schon auch wie erzählt und dann spielt er auf seiner Gitarre immer den Hit so vor, den sie dann damals so geschrieben hatten. Und er lacht dann auch immer selber so drüber und so weiter. Er meint so, die Welt lag in Trümmern irgendwie, oder was erzählte er so, atomare Aufrüstung und wir kamen dann mit unseren Hits da so um die Ecke. Was war noch? Good times.
Weißt du,
und er lacht sich kaputt, wenn man das erzählt, das ist so cool.
Aber das ist im Grunde ja das, was Till Reuter meint.
Ja.
Dass es Kapseln gab, sozusagen diese Diskotheken, die haben dich das alles mal einfach vergessen lassen. Zeit und Raum und du hast einfach getanzt.
Ja.
So.
Ja.
Ja.
Cooles Thema, Disco.
Finde ich auch. Gutes Thema.
Ja,
finde ich echt super. Gutes Thema.
Ja.
So, Charlotte Runcie.
Ja, Standing Ovations von Charlotte Runcie, echt auch eine sehr, sehr, sehr tolle Geschichte. Kurz nochmal zu ihr. Also sie ist Journalistin beim Daily Telegraph und ist dort auch so etwas wie eine Kritikerin, hat dort auch eine Kolumne und vergibt dann auch so Sterne.
Mhm.
Ich habe mir mal so ihre letzten Artikel mal so angeschaut. Also sie macht das zwar ganz brav, so 4 von 5 Sterne.
Ach so, das gibt's wirklich, das ist eine Wahrheit. Also das ist jetzt...
Ja, also sie macht das auch.
Ach so,
also, ne, okay. Und, aber die Hauptperson, um die es hier geht, die macht das eben auch.
Mhm.
Und das ist halt auch einer, der schreckt nicht davor, zurück einen Stern zu vergeben.
Mhm.
Und davon handelt die Geschichte und wie die Künstlerin damit umgeht. Und das ist Alex Lyons, so heißt er, der ist Cheftheaterkritiker dieser Zeitung. Name wird nicht genannt, aber könnte zum Beispiel der Daily Telegraph, könnte das locker sein. Und das Ganze spielt In Schottland, in Edinburgh, weil dort gibt es ein riesengroßes Kulturfestival, das Fringe, und das gibt es wirklich.
Ja.
Also das findet jedes Jahr statt, ist das größte Kulturfestival der Welt.
Mit viel Comedy, soweit ich weiß.
Ja, mit Comedy auch. Comedy ist auch dabei. Kommen wir nachher nochmal zu, das ist ganz interessant. Es geht also um Alex und es geht um Sophie. Mhm. Sophie ist WR, zwar nicht Kritikerin, aber sie ist Redakteurin und sie beide sind auf diesem Kulturevent in Edinburgh und wohnen dort zusammen in einer Wohnung. Das ist eine Wohnung, die hat der Verlag angemietet. Mhm. Der Verlag mietet jedes Jahr diese Wohnung an, um Leute dort unterzubringen. Über die Besitzerin der Wohnung wird relativ wenig erzählt und wie das angehen kann, dass sie da wohl nicht da ist. Mhm. Irgendwie wird nicht so richtig klar, aber gut, sie beziehen halt diese Wohnung und wohnen da jetzt für diese 4 Wochen. So lange dauert das Festival.
Ja.
Von Sophie wird so bekannt, sie ist mit Josh zusammen, das ist einer, der arbeitet an der Uni. Sie haben beide zusammen ein Kind, noch ganz klein. Und ihr Problem ist so, er hat mal vor einiger Zeit mit einer Studentin geschlafen. Das ist irgendwie zwar so ausgeräumt, aber findet sie nach wie vor, findet sie es irgendwie ungeil. Und was sie auch nicht so gut findet, ist, dass tatsächlich diese ganze Kindererziehung, hat sie das Gefühl, bleibt alles so an ihr hängen. Ja, auch das ist Thema. Wir sind in 2025 und eine Frau schreibt über eine Frau, die ein Kind hat. Da muss das natürlich immer noch so untergehoben werden. So, ne? Ist ja klar. Und jetzt kommt die zweite wichtige Person. Es geht um die Performance-Künstlerin Hayley Sinclair. Mhm. Und ihr Programm heißt Climate Emergence She, also ein kleines Wortspiel. Also sie geht auf die Bühne und ihr Thema ist der Klimawandel.
Ja.
Was wir gerade auch beide hier in unserem Biergarten hautnah erleben, den Klimawandel.
Ja, das stimmt. Wir sind hier schweißüberströmt.
Und dieser Alex Lyons, also dieser Cheftheaterkritiker, der schaut sich diese Show an von Hayley Sinclair und findet sie mies und schreibt noch am selben Abend, also kaum ist er aus der Show raus, schreibt er am selben Abend den Verriss öde und einfallslos. Mhm. Hat seinen Verriss die Überschrift öde und einfallslos. Und er macht das deswegen, weil er sagt auch so, erstens mal, Leser mögen schlechte Kritiken. Deshalb macht er das.
Aha.
Und er sagt auch, man muss einfach auch mal klar sagen, was ist. Ich mache das im Sinne der journalistischen Klarheit.
Ja, ne? Ja, aber man hat ja gar nichts davon.
Nee.
Das ist ja auch, warum wir das im Podcast ja nicht machen. Warum sollen wir Bücher verreißen?
Ja.
Ist ja völlig uninteressant eigentlich.
Vielleicht mögen unsere Hörer das sogar.
Wenn wir Bücher okay, wir machen nur noch Verriss. Ich weiß schon, wie die nächsten Cover aussehen.
Und er sagt, also ich vergebe entweder 1 oder 5 Sterne, alles dazwischen ist irgendwie, ja, das ist nur heiße Luft, das bringt irgendwie nichts. Und dann geht er direkt nach dieser Performance von dieser Hayley Sinclair, geht er in eine Bar und trinkt dort ein Bier. Und da ist sie auch zufälligerweise. Und sie spricht ihn an. Na, ein Guinness ganz allein. Jetzt lese ich mal vor.
Ja.
Also, ne, er hat gerade seine Kritik geschrieben. Also,
also sie weiß schon, wer er ist.
Nee, sie weiß nicht, wer er ist.
Ach, sie weiß noch nicht, wer
er ist. Also, sie spricht ihn einfach nur an.
Weil er das Guinness allein trägt.
Ja, ein Guinness ganz allein. Ihre Stimme war tiefer als vorhin auf der Bühne. So schlimm. Ich komme gerade aus einer nicht besonders tollen Show, sagt er jetzt, ne, der Alex. Mhm. Ich hatte so weit im Schatten des Zuschauerraums gesessen, dass sie ihn unmöglich hatte sehen können.
Okay.
Geschweige denn sich an sein Gesicht erinnern. Später, als er mir alles erzählte, also es wird also aus Sicht der Sophie, von seiner Kollegin, ne, die mit dem Mann und dem Kind zu Hause, aus ihrer Sicht wird das jetzt so berichtet. Später, als er mir alles erzählte, dachte er darüber nach, dass er das Gespräch an dieser Stelle hätte beenden können. Und du, fragt er jetzt die Künstlerin, ich trete hier auf, hatte eben meine erste Show. Man weiß nie, wie es laufen wird, aber es war wohl ganz okay. Und dann kommen sie so ins Gespräch. Wie gesagt, er hat schon den Verriss, hat er schon geschrieben und in die Redaktion geschickt. Und das wird also am nächsten Tag alles so veröffentlicht. Und, fragte sie und nippte an ihrem Drink, was hast du heute noch vor? Na also, dachte er, lächerlich einfach. Alles, was er über sie auf der Bühne geschrieben hatte, war jetzt vergessen, irrelevant. Nur Zeugnis eines künstlichen Moments, verblasst mit dem letzten Licht des Sommerabends. Abseits der Bühne war sie warm, nahbar und unkompliziert. Die beiden standen in einer Ecke, sie hatte ihre Jacke über den Arm gehängt und er küsste sie. Also sie verbringen die Nacht zusammen, er nimmt sie mit nach Hause in die Wohnung, wo auch die Sophie natürlich wohnt mit ihm. Und er nimmt die jetzt also mit. Die beiden haben Sex, obwohl er genau weiß, am nächsten Morgen erscheint wird meine vernichtende Kritik.
Ja. Boah, das ist ja...
Man muss vorab noch wissen, das erzählt auch die Sophie, dass dieser Alex Lyons bei Frauen unglaublich gut ankommt. Mhm. Das ist ein gebildeter Typ, der ist humorvoll, das ist ein guter Schreiber, der kann gut formulieren, der schreibt schnell vor allem. Der ist geistreich und der inszeniert sich auch gerne selber so, gibt sich so das Image so, raucht immer nur französische Zigaretten. Der weiß auch, sich selber zu inszenieren. Und er hat sich das also mit nach Hause gebracht. Am nächsten Morgen sitzt die Sophie am Küchentisch und diese Hayley kommt rein und Sophie liest Zeitung. Mhm. Und zwar die Zeitung
mit dem Artikel.
Die Zeitung mit dem Artikel. Und sie hat ihren Artikel schon längst gelesen, weil, das macht sie immer so, sie findet diesen Alex halt total toll. Mhm. Und sie findet auch toll, wie er schreibt. Deshalb liest sie als erstes in der Zeitung immer sein Stück, also seinen Artikel.
Ja.
Und diese Ein-Stern-Bewertung hat sie schon gelesen. Und Heidi sagt noch auf dem Weg in die Dusche, sie sieht also Sophie genau diese Zeitung lesen und sagt noch so, ich wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die noch lesen, diese Zeitung da. Dann kommt sie aus der Dusche, geht in die...
Aber sie hat es da noch nicht geschnallt.
Sie hat es da noch, sie weiß nicht, was da drin steht in dem Moment noch. Dann kommt sie aus der Dusche, geht in ihr Zimmer, also geht zu Alex und bekommt einen Anruf von ihrer Managerin.
Oh Gott.
Und auf einmal wird die Zeitung aber sowas von spannend für sie. Und das kommt dann so rüber.
Darf man jetzt weiter? Ah, okay, sehr gut.
Ja, also wir sind noch ganz vorne. Ja. Also das macht alles gar nichts. Sie steht dann wieder da in der Küche. Sophie fällt an ihr etwas auf und fragt. Keine guten Nachrichten? Ziemlich beschissene, ehrlich gesagt. So, und jetzt, Achtung, jetzt macht Sophie einen Fehler. Du darfst das nicht persönlich nehmen. So ist Alex eben. Er übertreibt. Für ihn gibt es nur 5 Sterne oder einen. Meistens einen. Das ist so eine Art Image. Es bedeutet nicht, ich hörte auf zu reden, weil sie mich ansah, als hätte ich mich gerade vor ihren Augen gehäutet. Alex? Sie wusste es nicht. Er hatte ihr nichts verraten. Nicht seinen ganzen Namen, nicht seinen Job. Also die Sophie, die Hayley weiß in dem Moment nur, da ist... eine Sternekritik erschienen. Mhm. Sie weiß aber immer noch nicht,
wer es geschrieben hat.
Also sie weiß nicht, dass das der Typ ist, mit dem sie gerade...
Ja.
Sie wusste es nicht. Er hatte ihr nichts verraten. Nicht seinen ganzen Namen, nicht seinen Job. Sie hatten sich nicht kennengelernt, weil sie wusste, dass er als Kritiker in ihrer Show gesessen hatte. Sie hatte bis zu diesem Moment keine Ahnung gehabt, wer er war. Alex Lyons? Wie von einem Inspizienten auf die Bühne gerufen, erschien Alex in der Tür. Mir war entgangen, dass das Donnern der Dusche aufgehört hatte. Jetzt beherrschte die Stille die ganze Wohnung. Also Alex war gerade duschen und kam da jetzt rein. Er hatte sich ein zu kleines weißes Handtuch um die Hüfte gebunden und sah zugegebenermaßen umwerfend aus. Das feuchte Haar zerzaust, wie in einer Hochglanzwerbung für einen neuen Duft pur Homme. Du hast das geschrieben, fragte Hayley. Alex erstarrte. Du hast das geschrieben, wiederholte sie lauter jetzt. Er verzog das Gesicht und zuckte mit den Schultern, fasste an sein Handtuch, um es an Ort und Stelle zu halten. Ja, sagte er, aber sie bebte. Hayley, fick dich einfach. Sie schob sich an ihm vorbei und dann haut sie aus dieser Wohnung ab, packt noch schnell ein paar Sachen. Ich hasse euch, bitte sterbt einfach. Immerhin hat sie bitte gesagt, hatte Alex damals kommentiert.
Das ist natürlich eine höchst peinliche Situation.
Ja, das ist natürlich echt krass.
Ja.
Und du fragst dich die ganze Zeit, und das fragt sich Sophie auch, wieso hat er das eigentlich gemacht? Wieso hat er, ist er trotzdem mit ihr ins Bett gegangen?
Ja.
Also wie kann man so drauf sein?
Ja, ja, ja. Ja.
Warum? Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem in dieser Geschichte, ohne da jetzt so viel vorwegzunehmen. Sophie unterhält sich dann ja ohne Ende mit diesem Alex. Und er erzählt ihr dann ja ihr ganzes Leben. Und sie sagt dann aber auch an einer Stelle, das hat alles so, egal was er mir jetzt erzählt, sie erfährt eine ganze Menge, irgendwie hat das alles so eine Alex-Logik, so eine verquere Alex-Logik. Und irgendwie steigt sie immer noch nicht so dahinter, wieso tickt er so?
Ja.
Weil die Geschichte wird jetzt richtig monströs.
Das ist erst der Auftakt.
Das ist erst der Anfang. Wenn dir das als Künstler passiert, das ist furchtbar. Natürlich echt brutal,
ja.
So eine Kritik zu bekommen.
Ich komme damit auch nicht klar.
Und das, genau, und das ist auch Thema in diesem Buch. Also welche Macht haben Kritiker so?
Ja.
Ne? Und
ja. Das ist schon, ich habe mal ein Interview mit John Irving gelesen,
ja.
Der danach gefragt wurde, wie er mit Kritiken umgeht und wie das in Deutschland mit Marcel Reich-Ranicki, da lief
ja
noch. Und da sagte er, das ist unfassbar, das ist völlig fremd. Ein Kritiker hätte niemals in Amerika, nicht mal von der New York Times, die Macht, so etwas zu zerstören. Ja. Was ich nicht glaube, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich kenne viele Geschichten, auch gerade so diese Broadway-Szene, weil ich mich da gerade so ein bisschen... Wenn du da ein anerkannter Kritiker bist und das Musical schlecht findest und das schreibst, dann hat das massive Einwirkung auf die Eintrittspreise und auf die Eintrittskarten.
Auf jeden Fall holt jetzt die Hayley Sinclair zum Gegenschlag aus und sagt, okay, gestern Abend, also sie hat am nächsten Tag gleich wieder ihre Show und die wird jetzt aber total anders. Das läuft nach dem Motto, gestern Abend hatte ich einen Kritiker kennengelernt und ich erzähle euch jetzt mal, was mir passiert ist.
Auf der Bühne?
Oder? Auf der Bühne. Sie bringt das auf die Bühne und macht das komplett öffentlich. Und sie liest auf der Bühne seine Kritik vor.
Das ist eine Schlammschlacht.
Also unter anderem liest sie die Kritik vor. Es geht noch weiter. Ich lese mal hier so ein paar Sätze, weil das liest sich einfach herrlich. Er hat geschrieben, herkömmlicherweise nennt man etwas Show, wenn es dann etwas zu sehen gibt. Das Einzige, was es in Climate Emergency zu sehen gibt, und zwar eine geschlagene Stunde lang, ist eine bedauernswerte Person namens Hayley Sinclair.
Oh Gott.
Die in einer unglücklichen Stimmlage irgendwo zwischen schrillem Gewinsel und stumpfsinniger Monotonie lang und breit und ohne je zum Punkt zu kommen darüber salbadert, dass die Erde immer heißer wird und wir alle bald sterben und das alles nur die Schuld von Konzernen und Regierungen ist, die vor allem von Männern gelenkt werden. Das alte Narrativ. Man kennt das ja. Musst du dir mal vorstellen. Der hat das alles geschrieben, ging mit ihr ins Bett. Und wundert sich jetzt, dass, was jetzt mit ihm passiert. Das Beste, was man über Hayley Sinclairs One-Woman-Show, über die drohende Klimaapokalypse und ihren Zusammenhang mit dem Patriarchat sagen kann, ist, dass sie vermutlich recht hat. Ja, die Welt wird wohl eines Tages untergehen. Leider ist Hayley selbst so öde und so unoriginell. Dass man, nachdem man die ersten 10 Minuten dessen, was der Veranstalter großzügig als Show bezeichnet, ertragen hat, geradezu darum bettelt, die Welt möge sich mit dem Untergehen doch bitte beeilen.
Das ist natürlich sehr lustig geschrieben, ne?
Das ist einfach genau das, wo wir ihn so viele bewundern, dass er so schreiben kann. Ne?
Und das liest sie auf der Bühne vor?
Das liest sie auf der Bühne vor. Das ist aber nicht das Einzige.
Okay.
Sie sagt jetzt den Zuschauern, erzählt das allen möglichen Menschen weiter. Es sollen so viele Menschen wie möglich davon Kenntnis
haben. Erzählt sie denn auch, dass sie Sex hatten?
Ja, ja, klar.
Ach so.
Das ist ja gerade der Aufreger. Er hat das geschrieben und geht danach mit ihr ins Bett, ohne ihr zu verraten, wer er ist. Mhm. Und das übrigens am nächsten, ich habe deine Show gesehen, ich fand sie leider nicht so geil. Mhm. So, das verschweigt er ja alles. Das ist ja der Aufreger. Ja. Und das macht sie öffentlich.
Guck mal, und, da ist so eine Oligarchenjacht, fährt hier gerade vorbei.
Oh ja, so Silber. Irgendwie.
So ein silberner...
Und jetzt geht das natürlich im Netz richtig rund. Mhm. Er rafft das zuerst gar nicht, was da so abgeht gerade so, ne? Weil er ist in seinem eigenen Kosmos, aber Sophie, seine Mitbewohnerin, beobachtet das natürlich alles ganz genau und will ihm das dann erzählen und er tut das so ab, ja, so ein bisschen Rauschen ist ja immer und so, ne? Ja, aber das ist hier voll der fette Shitstorm und das geht jetzt erst richtig los, ja, ey, das sitze ich aus. Und irgendwann will er dann genau wissen von ihr plötzlich, sag mal, was steht da alles über mich drin? Weil diese Hayley Sinclair fängt das auch an, Ex-Freundinnen von ihm zu suchen, die auch auf die Bühne zu holen und die auch mal erzählen sollen, was er mit ihr gemacht hat, weil er das schon unzählige Male gemacht hat. Der Typ geht mit Frauen richtig schlimm um.
Aha.
Und das wird jetzt alles öffentlich. Das heißt, sein ganzes Leben, seine ganze Biografie, alles das, was bei ihm, was mit ihm und was mit Frauen gelaufen ist, das zerrt diese Künstlerin jetzt auf die Bühne und lässt die das dann erzählen. Und das macht jetzt eine Riesenwelle und es wird immer schlimmer. Und die beiden, also die Situation ist jetzt, die beiden in der Wohnung quasi im Auge des Shitstorms. Mhm, und er kann zuerst überhaupt nicht damit umgehen, Weil er meint, ja gut, das sitze ich aus. Und dann fängt er dann irgendwann an, da so richtig trotzig zu reagieren, telefoniert noch mit einem Anwalt, sagt man, kann man da gar nichts machen. Ihre Show hat sich ja verändert, das ist ja auch Täuschung der Zuschauer. Die denken ja alle, das geht ja um Klimawandel und dann geht es da um mich. Und die missbraucht meine Biografie und nimmt da mein Leben auseinander. Und im Übrigen, der Sex war einvernehmlich und so redet er sich dann so raus. Ne? Er sieht einfach diesen Punkt nicht. Er will das einfach nicht verstehen, dass das, was er da gemacht hat, dass das überhaupt gar nicht geht. Und das ist halt die Geschichte. Und das Buch hat so viele lustige Szenen irgendwie.
Ja.
Auch so.
Ja.
Auch so, wenn die Sophie zum Beispiel auch über sich selber erzählt und wie sie so groß wurde und wie sie so als Teenager war. Weil sie sieht ja so diesen Alex, der so ganz routiniert so routiniert, also ist irgendwie ein zu positives Wort, wenn man mal überlegt, wie er da mit den Frauen und so umgegangen ist. So dass Sophie sagt auch zu ihm so, ich verstehe es überhaupt gar nicht. Die Frauen, die da jetzt alle so auftauchen, ich finde, das sind alles tolle, intelligente, wunderbare Frauen. Und dann sagt er nur so, ja, ich fand die auch früher ganz toll.
Ja, er versteht es nicht.
Ja, er checkt es einfach nicht.
Ja,
er checkt es einfach nicht. Und das Problem ist, sie will natürlich wissen, woran liegt denn das? Und du erfährst es nicht wirklich. Also es hat natürlich mit der Art und Weise zu tun, wie er so aufgewachsen ist. Und in welchem Umfeld er so aufgewachsen ist. Natürlich hat das was mit ihm gemacht. Es gibt dann noch so eine herrliche Szene. Er wollte selber Schauspieler werden. Er hatte sich dann auch überlegt, okay, ich versuche das jetzt mal und gehe mal zum Vorsprechen. Da war der noch gar nicht bei der Zeitung. Aber er hat diese berühmte Schauspielermutter und er denkt sich so, ja, ich versuche das, aber keiner soll wissen, wie ich mit Nachnamen heiße. Ist ja auch schlau. Mhm. Ne? Wenn du natürlich wissen willst, okay, kann ich das jetzt oder nicht, ich lasse mal lieber diesen berühmten Namen beiseite, weil der kann ja beeinflussen.
Ja.
Und dann geht er also zu diesem Vorsprechen, wird da tatsächlich auch eingeladen, hat davon irgendwie in der Zeitung gelesen, da werden so Leute gesucht. Und dann hat er eine Szene gespielt und er... Regisseur sagte dann so, als die Szene um war, der sagt kein Wort, meinte, ja, können Sie das nochmal machen mit ein bisschen mehr Nachdruck? Wie bei Lost in Translation.
Ja, ja.
Intensität. Und dann spielen Sie das nochmal und...
Bill Murray so völlig gelangweilt.
Dann spielen Sie das nochmal und dieser Alex denkt so über sich, ja, also eigentlich habe ich das ganz gut gemacht. Und dann kommt das Feedback von diesem Regisseur, Greg Kennedy heißt der. Greg Kennedy wich Alex Blick nicht aus. Ich fürchte, Sie sind nicht ganz das, was wir suchen. Ist das die höfliche Variante? Fragte Alex, der glaubte zu wissen, wie das lief. Ja, das ist die höfliche Variante. Aber Sie scheinen mir ein offener Typ zu sein und ich habe über die Jahre mit vielen jungen Schauspielern gearbeitet. Wenn Sie wollen, bin ich also offen mit Ihnen. Im Lauf meiner Karriere habe ich einen ganz guten Riecher für die Stärken von Schauspielern entwickelt, dafür, ob sie dieses gewisse Etwas haben, die Präsenz, die es braucht, damit auf der Bühne der Funke überspringt. Oder ob ihnen vielleicht eher eine Laufbahn bevorsteht, bei der sie um Restrollen in kleinen Produktionen betteln müssen. Und ganz ehrlich, Mr. Harwood, also er nennt sich Harwood, ne, mit Nachnamen. Und ganz ehrlich, Mr. Harwood, es ist ein hartes Geschäft und nicht jeder ist dafür gemacht. Ein Geschäft voller Entbehrungen und Enttäuschungen. Es ist eine Gnade, wenn Sie das jetzt hören, wo Sie noch jung sind. Klarheit ist das A und O. Schauspieler darf man nur werden, wenn es wirklich keine andere Option gibt. Wenn doch, machen Sie was anderes. Und Alex ist völlig fertig.
Ja.
Der hat zum ersten Mal da auch eine Abfuhr bekommen.
Was er gar nicht so kennt.
Genau, weil er immer alles nicht kannte. Und vor allem auch herrlich ist ja, dass dieser Regisseur zu ihm sagt, das ist auch das, was er der Sophie sagt, Klarheit ist hier das A und O. Und das hat der sich dann wohl sehr zu Herzen genommen und hat sich sowieso geschworen, ich werde auf jeden Fall Journalist, weil ich werde auch besser sein als all die Typen, die mit meiner Mutter irgendwie mal zu tun hatten. Mhm. Weil das hat er auch so gehasst, wie Journalisten mit seiner Mutter so umgegangen sind, wie dümmlich teilweise auch und so weiter. Und das hat, also auch das wird in diesem Buch so erzählt, also ne, wie wurde Alex das, was er ist. Und du kannst hier nur so zusammenreimen, warum er so zu Frauen wurde. Und da haben sich wirklich entsetzliche Dinge abgespielt. Und die.
Und das wird im Buch so Stück für Stück erzählt.
Das wird für Stück erzählt, weil diese Hayley, diese Performance-Künstlerin, das alles auf die Bühne holt. Und die Luft um Alex, die wird immer dünner. Oh. So, ne? Um diesen Typen. Und Sophie ist die Einzige, die noch bei ihm ist und das Ganze mit ihm so durchlebt. Und das Coole an dem Buch ist auch, also erstens mal diese krasse Geschichte,
ja.
Ist ja auch gerade irgendwie so en vogue, hat ja auch so ein bisschen MeToo-mäßig irgendwas missbraucht, ein Kritiker seine Macht. Ne? Und lässt eine Frau, die mit ihrem ersten Programm so auf der Bühne ist, so macht sie so ganz klein. Aber es geht eben nicht nur darum, es geht auch um diese Sophie, die da jetzt so mit ist, die auch Journalistin ist, die überhaupt nicht selbstsicher ist, die sich auch so fragt, wenn ich jetzt eine Kritik schreiben würde, wie würde ich das machen?
Ja.
Die sich viel mehr Gedanken macht und die ganz anders tickt als dieser Alex und die auch so man merkt so, die ist noch nicht angekommen im Leben, obwohl sie einen Mann hat, aber mit dem ist es irgendwie gar nicht so toll und sie fühlt sich diesem Alex so hingezogen und es ist auch für sie schwierig. Also sie muss auch so an gewissen Punkten so eine Entscheidung treffen und da ist man auch so dabei und es gibt diesem Buch nochmal eine andere Ebene irgendwie. Und das ist irgendwie, das liest sich ganz toll.
Ist man denn generell so auf der Seite von der Hayley? Also würde man...
Ja,
total. Ist man sofort.
Ja, total. Ja. Sie ist total auf der Seite von dieser Hayley, obwohl sie natürlich auch versucht, das Alex
zu verstehen. Ich meine, du als Leser meine ich jetzt so.
Ach so, du fragst ja natürlich, ey, Alter, sag mal, geht's
ja,
noch?
Ja, ja, also,
ja. Das geht überhaupt nicht. Ne?
Also findet man diesen Rachezug gut?
Ja. Ja, okay. Den findest du gut, aber natürlich wird auch das irgendwann mal in Frage gestellt, weil sie hört ja nicht auf
damit.
Sie wird wahnsinnig erfolgreich, alle Leute wollen die Show sehen, sie wird eingeladen in Talkshows, weil das so krasse Wellen schlägt, weil auf diesem Festival passiert jetzt etwas ganz Außergewöhnliches. Alle Feuilletons gucken sowieso auf dieses Festival, weil es ist halt das Kulturfestival überhaupt.
Ja, ja.
Und dann passiert da sowas und das ist Gesprächsstoff ohne Ende. Ne? Sie ist da halt mittendrin mit diesem Alex. Aber klar, du denkst natürlich sofort irgendwie, ey, das geht ja gar nicht.
Ja, ne?
Und die macht natürlich völlig zu Recht, wehrt sie sich dagegen und hält da nicht ihren Mund, sondern führt jetzt mal da ganz harte Geschütze auf und schießt zurück. Und das ist natürlich super.
Ja, super.
Ich wollte jetzt eigentlich eine Geschichte vorlesen. Da geht es um Sophie. Und ich glaube, sie ist 14 Jahre, das erzählt sie jetzt hier in dem Buch. Wir waren damals 14 Jahre alt und haben zu sechst an einem Sonntagnachmittag unseren ersten Porno geguckt. Der Porno trug den Namen Milf Hunter. Wir Mädchen quietschten in einer Mischung aus Aufregung und Abscheu und klammerten uns aneinander, als ein Typ mit Bart und gemustertem T-Shirt, offenbar besagter Milf Hunter, höchstpersönlich sich drei älteren Frauen an einem Pool näherte, den ich aus irgendeinem Grund in Miami verortete. Die Frauen hatten alle hüftlanges, schnurgerades Haar, entweder schwarz oder gelbstichig blond gefärbt und lange, schmal zulaufende Fingernägel mit weißen Spitzen. Ihre Haut war braun gebrannt und sie trugen winzige, zusammengeschusterte Bikinis, deren ultrahoher Beinausschnitt aussah, als hätten sie ihnen jemand aus Spaß hochgerissen. Als der Milf Hunter näher kam... Es wird noch krasser. Ich muss das unbedingt vorlesen. Also gleich noch eine andere Szene.
Ja.
Als der Milf Hunter näher kam, begannen sie sich gegenseitig zu küssen und an einem Dildo zu lutschen, als wäre er unfassbar lecker. Und dann machte der Milf Hunter sich daran, sie alle in einer wirklich beeindruckenden Choreografie zu ficken. Nile wollte uns gerade noch ein anderes Video zeigen, in dem eine Thailänderin Tischtennisbälle aus ihrer Vagina schoss, als ich sagte...
Oh Gott.
Als ich sagte, ich müsste jetzt nach Hause.
Oh Gott, ist das ein kranker Scheiß.
Dann erzählt sie ja von ihrem ersten Freund. Der hatte so ein Faible für Arthouse-Kino, womit er mal Holland Drive meinte. Cooler Film, wie ich finde.
Ja, schnell zu verstehen.
Ja, der dann aber keinen Ruf bekam, erzählt sie. Und dann erzählt sie, lernte sie Johnny kennen. Ich war dann schon zu meinem nächsten Mitschüler weitergezogen. Johnny behauptete, er masturbiere 10-mal am Tag. Ob das besonders viel oder wenig war, wusste ich nicht. Ein Junge namens Chris erzählte, er stehe auf sogenannte Danger Wanks.
Danger Wanks, was ist das für
Jetzt kommt's.
Oh Gott.
Er stehe auf sogenannte Danger Wangs, bei denen er in seinem Zimmer zu wichsen anfing, dann nach seiner Mutter rief und versuchte zum Orgasmus zu kommen, bevor sie in sein Zimmer kam.
Was ist das?
Ich wusste nicht, was ich von Jungs halten sollte. Also das ist so das Leben von der jungen Sophie gewesen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Die bereitwillig also darüber Auskunft gibt, wie sie wurde, was sie ist, was zu ihrer Geschichte gehört.
Ja.
So.
Hattest du Lust, zu Hang Kang letztes Mal einen draufzusetzen, jetzt eigentlich?
Ja. Letztlich ist diese Geschichte auch inspiriert. Gab mal eine schlechte Kritik im Guardian über einen Comedian, 2005 war das. Tim Minchin hieß der Comedian, komme aus Australien. Und da hat einer auch eine Ein-Sterne-Kritik über diesen Auftritt von diesem Comedian geschrieben, wo unter anderem drin stand, einer, der einfach alles macht, um ein paar Lacher zu bekommen, also jetzt mal übersetzt, sein Songmaterial ist etwas gestrig und es gibt nichts Lahmeres, als einen Themenwechsel einzuleiten mit der Frage ans Publikum, wer von euch ist verheiratet? Was ist eigentlich aus der schönen Idee des Tierens und Federns geworden? So. Also das hat der also über diesen Auftritt von diesen Comedian geschrieben und dieser Comedian hat 3 Jahre später ein Lied über diesen Kritiker geschrieben, Phil Doust heißt der, indem er grausamen Gewaltfantasien freien Lauf ließ und den Familienangehörigen des Kritikers den Tod wünschte. Und hat also so darauf geantwortet. Und dieser Minchin bekommt auch in diesem Roman noch eine kleine Szene. Also es ist ein anderer Comedian, der da auftritt, aber wird genauso beschrieben, wie der Tim Minchin aussah. Also um diesen Comedian, das ist eine wahre Geschichte, also das hatte also diese Ein-Sterne-Kritik, hat also zur Folge, dass der also seinen Gewaltfantasien in einem Stück freien Lauf ließ. Hm. Und der das war also nochmal so eine kleine Geschichte und das wird die Charlotte Ranzi sicherlich inspiriert haben, auch zu ihrem Roman. Da sind wir, und ich musste die ganze Zeit dran denken, da, und du hast es ja schon erwähnt, Martin Walser, Tod eines Kritikers. Das ist ja das Buch, das Martin Walser mal geschrieben hat. Es gab ja einen Riesenskandal, nachdem er das Buch geschrieben hat, weil er ja in diesem Buch die Kritiken von Marcel Reichanitzky aufnimmt, weil Reichanitzky mal über ihn gesagt hat, Martin Walser kann nicht erzählen. Seine Romane sind aneinandergereihte Mitteilungen, aber erzählen kann er nicht. Er kann viel, dieser Martin Walser, aber erzählen kann er nicht.
Ich höre richtig, wie Reichanitzky das gesagt hat.
Ja, genau.
Mit diesem Sprachfehler und so.
Ja, und dann davor gab es auch schon mal einen Roman ohne einander von Martin Walser. Da gab es auch schon einen Literaturkritiker, der heißt König. Damit war auch schon Reichanitzky gemeint. Und Reichanitzky hat da schon gesagt über dieses Buch, Walser ist kein Erzähler. Er kann Romane ums Verrecken nicht schreiben.
Ja.
Sind die Worte von Reichanitzky gewesen. Und wie ist Martin Walser jetzt damit umgegangen? Er hat den Roman geschrieben, Tod eines Kritikers.
Eigentlich genau die Geschichte, ne?
Ja, eigentlich genau die Geschichte, wo es eben halt um diesen Kritiker André R. König geht. Der ist verschwunden und man hat angenommen, der ist ermordet worden. Und es gab halt, ich kann das jetzt nicht alles erzählen, weil sonst wird es echt zu viel. Und der Roman handelt davon, dass also ein Schriftsteller den wohl ermordet hat. Und das Stück ist eigentlich ein Krimi, dieser Roman ist eigentlich ein Krimi. Und wie da noch einer fand, ich habe da noch so eine alte Fernsehsendung noch gesehen, da sagte er so, ja, eigentlich ist das ein mittelmäßiger Krimi mit einem wirklich unsäglichen Ende. Aber es war halt offensichtlich, dass es hier um Marcel Reichanitzky ging. Und die Diskussion wurde richtig krass damals, weil der Feuilletonchef von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Schirmacher, sich geweigert hat, den Roman vorab abzudrucken. Das gab es ja damals. Ne?
Weil er
sagte, es geht hier offensichtlich darum, dass Martin Walser seinen Gewaltfantasien gegen Reichanitzky freien Lauf lässt. Marcel Reichanitzky ist ein Jude und das, was hier passiert, ist Antisemitismus par excellence. Und daran will er sich mit seiner Zeitung nicht beteiligen. Und da muss ich halt häufig dran denken, als ich diesen Roman von Charlotte Ranzi gelesen habe. Ne? Also ne, unterm Strich die Frage, was können Kritiker so auslösen bei Künstlern, wenn sie mal eben so eine Ein-Sterne-Kritik da raushauen. Mhm. Hier wird es natürlich noch auf die Spitze getrieben, der geht danach mit der Künstlerin ins Bett.
Ja, und die, das ist ja wirklich sowas von ja, vernichtend. Also wirklich,
also er hat sie, damit hat er sie ja ein zweites Mal vernichtet, wenn man ja, so will. Ja, ne? Das ist ja, ja, das ja, ist ja eigentlich noch schlimmer.
Finde ich gut, dass du das so in so weiteren Ebenen nochmal so aufgemacht hast, das Thema, weil das natürlich sehr gut passt. Und wir auch sehen, das ist ja eine Geschichte, ich erinnere mich an die Geschichte von Martin Walser und Ranitzky, also nicht so detailliert, wie du es gerade erzählt hast. Ich weiß aber, dass Ranitzky Martin Walser nie mochte.
Ja.
Und dass die immer ihr Leben lang so einen Streit hatten. Ganz anders als Günter Grass. Ne?
Ja.
Da war es ja dieses letzte Buch, was er dann so verrissen hatte. Ich glaube, Günter Grass hat dann noch eins geschrieben, als Ranitzky schon verstorben war. Aber dass man sich diesen, dass man das überhaupt so verfolgt und dem so ein Gewicht beimisst, da würde ich fast sagen, das ist Deutschland eigentlich.
Also ja,
das ist ja jetzt hier nicht. Ja, dass wir uns überhaupt Lust haben mit solchen Intellektuellen. Heute gibt es das irgendwie gar nicht mehr, finde ich. Heute findet dann so ein Shitstorm im Internet statt, da ja auch in deinem Buch.
Ja, richtig, genau, ja.
Aber da hat sich vieles verändert, ja.
Das Schöne an dem Buch finde ich auch, es hat kein offenes Ende, das finde ich ganz gut. Also das Buch geht wirklich bis zum bitteren Ende sozusagen. Ja. Und das finde ich ganz gut.
Bis zum Showdown.
Ja, genau. Das endet nicht offen. Das fand ich, das hat mir sehr gefallen.
Ja.
Auch. Weil du natürlich unbedingt wissen willst, okay, was wird es aus den beiden, was wird aus diesem Alex, was wird aus dieser Sophie innerhalb dieser 4 Wochen, das wird also auch erzählt innerhalb dieser 4 Wochen, so lange dauert dieses Festival auch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da kann ich also alle beruhigen. Das hat ein richtiges Ende, dieses Buch. Das ist ja nicht immer so.
Nee.
Obwohl, wie gesagt, man muss sich das selber so ein bisschen zusammenreimen, warum der Alex eigentlich so drauf ist gegenüber Frauen.
Ja, interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also ich habe heute vorgestellt, Till Reeder, Disco.
Und von mir kam Charlotte Ranzi, Standing Ovations. Und brandaktuell.
Brandaktuell.
Das war's von uns für heute.
Gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und viel Spaß beim Lesen.